Schön, dass ihr da seid. Freut mich, euch zu sehen. Richtig gut. Danke auch für alle Eindrücke, für alle Ermutigung, für alle Ehrlichkeit. So ein Gottesdienst ist wie so ein Buffet, gell? Sonntagmorgens. Heute vor einer Woche durfte ich am Frühstücksbuffet sitzen, mit einem 2,5-stündigen Frühstück zu meinem Geburtstag. Das war mal richtig gut. Nicht bloß ein Müsli unter der Woche beim Daimler Night zum Drücken, sondern mal ausgiebig Zeit zu haben. Aber jeden Sonntag wäre das auch nicht gut. Das Buffet hier ist ein anderes, aber total schmackhaft. Und es sättigt und es nährt. Und dafür bin ich super, super dankbar. Ja, mich treibt seit Monaten die Frage um, und der Bernd hat die so ein bisschen initiiert, durch ein Buch, das er auch mit uns im Leitungsteam geteilt hat. Und die Frage, können wir die Folie bringen? Genau, super. Was für Werte und was für Prinzipien trägt das Reich Gottes in sich? Welche Werte und welche Prinzipien sehen wir, wenn man in die Bibel reinschaut, sehen wir bei Jesus, bei Paulus, wenn er, und Jesus hat mehr über das Reich Gottes als über Gemeinde gesprochen, weil da gab es ja noch so keine, in dem Sinne, wie wir sie heute kennen. Was macht das Reich Gottes aus? Was ist es wirklich? Die Woche haben wir darüber diskutiert im Leitungsteam, wie ist das mit Sexualität vor der Ehe? Welchen Wert vertreten wir als Gemeinde? Ganz wichtig, also auch wenn wir im Neuen Bund leben und über viele Dinge, Paulus sagt, es ist Freiheit da, aber nicht alles dient dem Guten und alles ist nicht gut für den Mensch, was er denn so tun könnte. Wir haben Werte und das ist uns auch ganz arg wichtig an der Stelle. Und mich treibt die Frage um, wenn ich das Reich Gottes anschaue, was sagt Jesus über das Reich Gottes? Und welche Prinzipien sind denn da drin? Weil begonnen hat es alles mit das erlebt, was der Band uns vermittelt hat mit Weltanschauungen, wo wir drinstecken. Und ich habe immer gefragt, wo ich mal Theologieausbildung gemacht habe, warum muss ich denn Scheiß lernen, Gerhard? Also ich habe ein Jahr lang Geisteswissenschaften gehabt im Unterricht. Vom Platon angefangen bis zur Aufklärung, alle Philosophen durchgeärgert, habe so fies Welt gelesen, wenn ihr das Buch kennt, ja. Am Ende habe ich gar nichts mehr blickt. Am Anfang habe ich so einigermaßen geschnallt. Und ich habe mich gefragt, warum muss ich echt den Quark lernen? Das interessiert meinen Arbeitskollege beim Daimler doch nicht, was in der Aufklärung irgendwie oder damals passiert ist. Und er guckt mich an und er sagt, hey, unterschätzt es nicht, was der philosophische Überbau einer Gesellschaft mit einer Gesellschaft macht. Und du lebst da mittendrin, Peter, und merkst es gar nicht, dass du von einem Individualismus geprägt bist, dass du von einem Materialismus geprägt bist, dass du von einer Aufklärung geprägt bist, die sagt, es ist nur existent, was man sieht und anfassen kann. Und dann gibt es im Englischen ein gutes Wort, das heißt Collide. Skillet, gell? Gab es mal in der CD, die hieß Collide. Was ist, wenn es kollidiert? Wenn das Reich Gottes mit seinen Prinzipien, mit unserer Gesellschaft kollidiert und den Werten und der Kultur, die in der Gesellschaft etabliert sind. Und ich habe dann selber gemerkt, das ist wie ein Frosch im warmen Wasser. Ja, wenn es der Häuser wird, ein Häuser wird, ein Häuser wird, der merkt gar nicht und irgendwann einmal verkocht oder arm Kerle und merkt gar nicht, dass es wärmer wird. Und wir werden geboren in eine Gesellschaft rein mit Prinzipien und Weltanschauungen, die für uns dann irgendwie normal sind. Und wenn man Christ wird, ist nicht automatisch da oben in uns alles erneuert. Und deshalb, wenn der Bernd und ich uns abwechselt im Predigen und eigentlich wie von zwei verschiedenen Welten kommen, es handelt sich im Kern, gehen wir Hand in Hand und betrachten die gleiche Sache, bloß von zwei oder drei verschiedenen Ebenen her. Und deshalb die Frage, was macht das Reich Gottes denn aus, dieses himmlische Königreich? Und was macht unsere Gesellschaft aus? Da sind wir schon viele, viele Schritte miteinander gegangen. Und wie können wir es schaffen, nicht mehr von der Gesellschaft, wie sagt man so schön, indoktriniert zu werden oder beeinflusst zu werden oder vielleicht sogar mit Lügen durchdrungen zu werden, sondern wie können wir es wieder schaffen, als Christen, als Gemeinde das Reich Gottes zu nehmen? Und das ist dann meine nächste Predigt, dass das Reich Gottes ein sich ausbreitendes Reich ist. Wie können wir es schaffen, wieder eine Gesellschaft zu durchdringen mit den Prinzipien und Werten des Reiches Gottes? Uns nicht wie in Klostermentalität zurückzuziehen, die Mauern hier auf der offenen Tür zu bauen und zu sagen, gut ist, wir werden miteinander alt und sterben miteinander, dann seid ihr mich bald los, sondern wie schaffen wir es, durch eine Schulgründung in der Bildung komplett neue Werte reinzubringen? Wie schaffe ich es, wenn ich morgen zum Daimler gehe, die Kultur vom Königreich Gottes an meinen Arbeitsplatz mitzunehmen? Ja? Und das beschäftigt mich. Das muss was total Praktisches sein und nichts irgendwie theologisch abgehoben, dass das morgen keine Relevanz mehr hat. Und das, was heute kommt, ist auch ein zutiefst ein Thema, eine Kultur vom Reich Gottes, die unsere engste Beziehung betrifft, unsere Ehen, unsere Freundschaften, unsere Teams, Kleingruppe. Und Kultur, und um das ging es mir dann, Kultur vermittelt Werte und Prinzipien, daher kommt das Ganze. Wir wachsen alle in unserer Kultur auf und Kultur zu prägen, das ist, wenn wir Werte und Prinzipien haben, die unsere Gemeinschaft als offene Tür bestimmen. Und sie fördert den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit und sie schafft eine gemeinsame Identität. Das ist das, was Jesus getan hat. Der hat eine gemeinsame Identität und seine Jünger geschaffen. Und die waren unterschiedlicher wie mir hier. Ja, bei der Chosen wird mir das immer wieder klar, wenn der Zylon alle umbringen will, ja, und der Petrus dann daherkommt und der Johannes noch dabei ist, so, und die ganze Typen aus ihren unterschiedlichen religiösen Prägungen, das war damals nicht einfacher wie heute, aber Jesus hat eine Identität geschaffen durch Werte und Prinzipien, die Kultur im Reich Gottes definieren. Und mich begeistert es einfach, da immer wieder drauf zu gucken, weil das eigentlich uns als Gemeinde ausmacht. Genau, und heute habe ich nichts Neues, sondern ist ein Gedanke nochmal wichtig geworden, den ich irgendwann letztes Jahr schon mal aufgegriffen habe. Und ich glaube, Wiederholung ist manchmal ganz gut. Ein bisschen nochmal neu betrachten, weil sonst ist jeden Sonntag was Neues. Unter der Woche habt ihr 100.000 YouTube-Predigte, Videos und Zeug. Und dann denkt ihr, ja, vor lauter Überfütterung können wir gar nicht mehr richtig verdauen. Und ich lerne, wenn ich die Dinge wiederhole. Seit ich Ü40 bin sowieso, habe ich gemerkt. Deswegen... Wenn ihr das eine oder andere kennt und schon gehört habt, ist nicht schlimm, es ist pure Absicht. Wenn ihr damals nicht da wart, gibt es heute was Neues. Und ich habe uns einen Dreiklang mitgebracht. Und der Dreiklang hat drei E's. Und der heißt Ergänzung, Einheit und Ehre. Ich muss es rumdrehen, ich habe es ein bisschen verändert. Die drei Begriffe kommen heute mit Ergänzung, Ehre und Einheit. Und um diese Kultur geht es heute. Und was da dazu die Bibel zu sagen hat, das schauen wir uns gleich miteinander an. Gehen wir mal rein in die Kultur, in den Wert von Ergänzung, die uns das Reich Gottes vermittelt. Ich bin jetzt ja kein Erzieher, müsste Rebecca noch vorne holen und sage und Ute noch und alle anderen, die irgendwie Angelika noch mit Kindern unterwegs sind. Ich weiß ja nicht, wie der Erziehungsstil jetzt ist, wie man die Kinder heute erzieht zu einer Selbstständigkeit und wo wird aus Selbstständigkeit schon... So kleine Egozentriker, ich weiß es nicht, wo da der Schwerpunkt liegt. Ich wage mich da gar nicht raus. Aber ich könnte mir vorstellen, in einer Gesellschaft, die durch den Individualismus geprägt ist, ist Ergänzung als ein Wert eigentlich eher eine Schwäche und wird eher als Schwäche wahrgenommen, denn als Stärke. Du schaffst es alleine, du kriegst es alleine hin. Ist alles recht und gut. Ist ja schön, wenn meine Tochter mit 32 neben mir kommt und sagt, Papa, wie binde ich mir die Schuhe? Ja, aber es gibt auch sowas von, du kannst alles werden, was du willst, musst das nur lang genug einreden, dann wird es irgendwann schon klappen. Such dir dein Geschlecht raus oder andere Dinge. Also du kannst individuell durchs Leben gehen. Und Ergänzung? Also da braucht nur jemand anders, weil der vielleicht was anders kann, besser kann, es anders macht wie ich. Also Ergänzung, das ist doch eigentlich eher in unserer Gesellschaft, was das, ich will nicht sagen, verachtet wird, aber eher eine Schwäche ist, oder? Nicht bei allen. Immer halt morgen mal so ein bisschen Mario Barth, schwarz und weiß. Aber diese Weltanschauung vom Individualismus bringt es mit sich, dass Ergänzung, sich einzugestehen, dass man jemanden braucht, ganz, ganz selten als Stärke wahrgenommen wird. Und unter uns Christen macht es keinen Halt. Bloß weil du jetzt irgendwie an Jesus glaubst, ist noch lange nicht dein ganzes Geprägtes von deiner ganzen Geschichte irgendwie verändert. Mich fordert das immer wieder raus. Wie wurde ich geprägt? Wie nehme ich das Thema Ergänzung wahr? Und was sagt denn die Bibel dazu? Und das Weltbild der Bibel, schreibt Paulus im 1. Korinther 12 ganz viel drüber. Und dieses Beispiel vom menschlichen Körper, kennen wahrscheinlich alle oder ganz viele von euch, aber es ist immer wieder gut. Es ist immer wieder für mich ein Ausdruck dessen, wie Gott uns geschaffen hat als Gemeinde. Er sagt dort Paulus, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Nagolder, andere Wildberger, einige sind Juden, andere Nichtjuden, die eine sind was weiß ich was alles, andere sind Sklaven, andere sind frei. Aber wir alle haben denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu einem einzigen Leib. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Und die Botschaft dahinter ist, wir brauchen einander. Und es ist gut, wenn wir uns im Leib Christi, im Königreich Gottes, mit unseren Gaben ergänzen. Wir haben ja morgen auch schon wieder gebetet, vor das Haus der Begegnung, vor die offene Tür. Wir haben vielleicht unterschiedliche Visionen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und ich glaube, wir ergänzen uns. Und es kommt wieder zusammen, emotional, geistlich, was zusammengehört. Und trotzdem ist eine Ergänzung. Und unsere andere Gemeinde in Nagold, der Walter Damm drüber mit der Gemeinde Gottes und unter der André mit seiner Christusgemeinde, das sind Royal Rangers, haben wir nicht. Wenn wir uns als Konkurrenz sehen und denken, oh, was haben die, was wir nicht haben, drum und dran, dann wird es richtig kacke. Und keine Kinder da. Ja. Aber wenn wir es als Ergänzung wahrnehmen, dann schätzen wir das und ehren das. Das kommen wir gleich zur Ehre mit dazu, dass es unterschiedliche Gemeinden gibt und wir uns als Ganzes ergänzen. Es ist in der Welt ja nicht ganz schwarz und weiß. Ja. Ist nicht so, immer mal wieder poppt es auf, dass trotzdem Individualismus Menschen erkennen, es braucht Ergänzung. Und ich bin dann immer erinnert an das Lied von Xavier Naidoo und ihr kennt alle noch unser Sommermärchen von 2006, oder? Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Wir müssen geduldig sein, dann wird es vielleicht auch nochmal irgendwas mit der Weltmeisterschaft und um Julian Nagelsmann. Schauen wir mal. Aber bei solchen Highlights sieht man immer wieder auch im Sport, mein Papa hat das immer gesagt früher, 11 Freunde müsst ihr sein, um Siege zu gewinnen. Kennt ihr das? Wer kennt den Spruch so? Der alte Haudegen, ein paar Strecke der Arm noch, dahinter auch. Ja, 11 Freunde müsst ihr sein und ihr müsst euch gegenseitig ergänzen. Ich habe mir überlegt, bei der Vorbereitung, vielleicht hätte der Paulus nicht das Bild vom Körper genommen, vielleicht hätte er das Bild aus dem Sport genommen, von einer Fußballmannschaft. Stell dir vor, es wären alle Manuel Neuer und würde als Fußballbegabter vorne im Sturm stehen. Ich meine, ab und zu hat er das ja versucht, ne? So mit seinen Läufen und noch Kopfbälle und drum und dran. Oder stell euch vor, die Stürmer dieser Welt würden sich alle ins Tor reinstellen. Die Fußballmannschaft wäre von vornherein zum Verlierer verdammt. Und es braucht eine Mentalität, wo die Mannschaft das gesamte Wichtige ist, wie der Einzelne, wo man sagt, wir brauchen Ergänzung. Und da gibt es so zwei Spieler. Heute Morgen kriegt ihr ein bisschen Fußballkunde. Ich habe einen total weltlichen Prediger heute Morgen vor euch. Es gibt so die Ronaldo-Mentalität, den kennt ihr alle, oder? Ronaldo ist so ein bisschen bekannt, CR7. Wer auf Madeira war, kann seine Statue besichtigen. Oh. Und dann gibt es einen, den kennt wahrscheinlich keiner rechts unter, der Rodri. Jetzt mag ich eine Umfrage, wer kennt den Spieler Rodri? Habt ihr schon mal davon gehört? Einer? Ah, Markus 2? Genau. Den kennt eigentlich keine Sau, also ganz, ganz wenige. Ich habe ihn vorher nicht gekannt. Ich habe gedacht, er spricht von einem anderen, gab schon mal ein Interview drüber. Es gibt ein paar spanische Spielmacher, die sind komplett unauffällig, aber die sind so mannschaftsdienlich, dass wenn sie weg wären, nichts mehr funktionieren würde. Und der Guardiola, dieser Top-Trainer, der steht folgendes, habe ich gestern gelesen, Guardiola war es, der einmal sagte, ein defensiver Mittelfeldspieler, der auffalle, sei kein guter. Die Besten dieser Spezies stehen fast immer im Schatten anderer. Das ist total interessant, der Guardiola muss irgendwie katholisch sein. Ihnen werden ähnlich wie Priestern die Laster weltlichen Vergnügens untersagt. Das Bedürfnis nach Beachtung etwa haben sie zurückzustellen. Und kaum einer beherzigt das so sehr wie dieser Rodri. Und ja, aber dann dachte ich halt morgen, okay, kann ich überhaupt nur nach vorne stehen? Brauche ich Beachtung, wenn ich vorne bin? Was ist mit anderen, die in der Küche arbeitet? Das Gute ist, wir haben den Wert von Gleichwertigkeit auch schon gehabt im Reich Gottes als Kultur. Dass wir alle gleichwertig sind mit unterschiedlichen Begabungen. Aber da geht's um die Herzenshaltung dahinter. Dass wir einander ergänzen müssen. Und ich weiß ja, wenn ich Ronaldo sehe, dann sehe ich so einen eingebildeter Schnösel, der Aufmerksamkeit braucht und der meint, er sei der Beste der Welt. Und wenn auf dem Ballon d'Or nicht gekürt wird, dann war es sein Weltzusammenbruch an diesem Tag. Den anderen kenne ich gar nicht. Ergänzung ist so ein wichtiges Prinzip. Und wo das passiert auch in der Welt, dann sehen wir, dass es dort Frucht bringt. Wenn ich sehe, einen Platz bei mir im Team, wenn wir uns ergänzen im Team, im Geschäft, dann bringt es Frucht. Dann ist das ein biblisches Prinzip, das wir mittendrin im Arbeitsalltag sehen können. Und deswegen sind die Prinzipien vom Reich Gottes eigentlich was, nach dem die Welt sich sehnt. Glaube ich zutiefst. Und dort, wo wir es leben, werden Menschen fragen danach. 100%. Zurück zu unserem Vers. Mit dieser Ergänzung aus dem Körper raus. Ich glaube, ja, zurück zur Erziehung. Ich wage mich mal raus, bin kein Pädagoge. Aber ich glaube, die Erziehung von Kindern oder auch von uns zu einer gesunden Eigenständigkeit ist wichtig, wenn sie das Ziel der Eigenverantwortung hat. Es wäre wirklich schlimm, wenn meine Tochter, die nächste Woche wahrscheinlich ich zum Opa werden darf, gucken wir mal, wenn die heute noch kommen würde und sagt, Papa, gib mir Futter, löffel mich mal die Hip-Becherchen. Das wäre tragisch, wenn sie keine Eigenverantwortlichkeit gelernt hat im Leben. Und das ist auch was Gesundes. Aber es gibt was Ungesundes auf der anderen Seite, wo eine Eigenständigkeit zum Ziel hat, von allem unabhängig zu werden. Und das sagt die Bibel, das ist nicht Reich Gottes. Zu sagen, ich will auf niemanden mehr angewiesen sein, dann sitzen wir hier als Individuen und keiner braucht den anderen. Und wie gesagt, da gibt es immer einen Runterfaller und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht voneinander abhängig werden im falschen Sinne, aber dass wir uns ergänzen. Ich glaube, das ist ein Prinzip, das wir immer hochhalten dürfen. Und ich habe mich gefragt, was hindert mich persönlich dran, das mehr zu leben? Wenn du dich mal so fragst, jetzt mal so ganz ehrlich, nicht der fromme Wunsch, ja, Paulus hat recht, mir ergänzt uns, ist doch klar, Peter, predigst ja nichts Neues heute Morgen, wissen wir alle, tun wir alle. Ich traue mich zu sagen, nee, tun wir eben alle nicht. Ja. Und was könnte mich hindern, Ergänzung wertzuschätzen? Und ich habe bei ICL ein Wort kennengelernt, das mich bis heute beschäftigt, das ist das Thema Selbstwert. Und wenn der Selbstwert fehlt, dann sprechen wir von Minderwert. Und ich glaube, dass ein Minderwert in meinem Herzen drin der größte Blockierer ist, um Ergänzung nicht nur zuzulassen, sondern um sie zu suchen. Und jetzt ist mir wichtig, wir rutschen manchmal in Situationen, in Rollen rein. So, jetzt bin ich jemand, der Ergänzung sucht und dann kann es sein, ich fühle mich auf einmal als ein Hilfsbedürftiger. Und das mag ich nicht. Wenn ich sage, du könntest mir nicht helfen, ich bräuchte dich, ich brauche deine Ergänzung, weil alleine schaffe ich es nicht. Es könnte auch ein Minderwert sein, dass ich mich auf einmal abhängig fühle von jemand anders im Team, dass wenn der das nicht tut, ich auf ihn angewiesen bin. Und diese Rolle, in die mir reinrutscht, ist bei jedem anders. Wenn er Ergänzung sucht, die ist ausschlaggebend, ob ich sie umarme. Und sagt, es ist so wertvoll, dass der Martin was anders macht wie ich, aber miteinander wird es was richtig Gutes. Ist das eine Minderwertrolle, wo ich reinrutsche und dann versuche ich das zu überkompensieren und nee, will ich nicht? Oder ist es eine Rolle von, ich habe jetzt nichts überlegt heute Morgen, die positiv geprägt ist? Da ist jemand, der ergänzt mich, der ermutigt mich. Und das ist wirklich entscheidend, wie wir mit dem Thema umgehen, auch hier in der Gemeinde. Ob ich sage, so gut wie ich, kann es eh keiner, deswegen mache ich sowieso lieber alleine. Und wenn es der andere macht, dann ist es eh nicht recht gemacht. Dann kommen es Vergleiche rein und dann merke ich, jemand anders, mach's jetzt mal einfach in dieser Beurteilungskategorie, die gibt es bei uns nicht, aber der predigt ja besser wie ich oder der spielt besser Klavier wie der Bernd oder der macht die Technik besser wie der andere und und dann rutschen wir ganz schnell in die Rolle des Kontrahenten. Und dann geht es auf einmal nicht mehr, dass ich meine Begabung lebe, sondern dass ich dann der Unterlegene bin. Und diese Minderwertsrolle, Leute, sei ganz ehrlich, wenn wir die nicht angehen, dann wird das Thema Ergänzung ganzes Leben lang Schwierigkeiten mit sich bringen. Dann werde ich sie nicht suchen. Aber wenn ich spüre, jemand anders kann das vielleicht besser wie ich und vielleicht wäre es gut, er übernimmt es an dem Abend, dann wird es Vielfalt, was der Paulus hier schreibt, am Leib verhindern. Und deshalb mache ich jetzt keine ICL-Werbung, keine ACI-Werbung, Aber ohne diese Erkenntnis, was ist minderwert und in welche Rolle bringt er mich denn rein, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Und ich habe immer noch zu kämpfen damit. Ich bin da noch nicht am Ende. Mir macht es immer noch manchmal Probleme, wenn ich spüre, oh, der hat eine bessere Begabung wie ich. Ich bin nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ja. Und bei mir war das so ein ganz großes Thema mein Leben lang. Habe euch mal vom Riemann die vier Persönlichkeiten dabei, nicht das Disprofil. Ich, wer mich kennt, der weiß, ich kenne zu der Ecke da oben, ich bin eher so ein Beständiger, eher der was kontinuierlich macht, der eher ein bisschen die Schwerkraft hat. Ja. Und mir gegenüber sind so der Kontrahent, der Initiative, der wechselt, der ständig neue Ideen hat. Das ist mein Schwiegersohn. Auch wenn wir zusammen die letzte Woche das Haus geplant haben, dann hat es öfters mal kollidiert, obwohl ich seit Jahrzehnten weiß, wie ich tick. Und mir macht es Angst, wenn jemand ständig neue Ideen hat. Jetzt haben wir doch gerade das besprochen, haben es doch gerade festgelegt und 5 Minuten später will er den Keller schon wieder umplanen. Den haben wir doch jetzt vor 5 Minuten, weißt du? Also, und das macht mir Mühe. Ja? Das kommt von meinem Bruder, der hat Chaos in mein Leben gebracht. Und mein oberstes Ziel war Chaos vermeiden. Chaos ist nichts Gutes, das führt in Drogenabhängigkeit. Der kriegt es im Leben nie auf die Reihe, der kriegt auch nie was fertig. Und das war meine Prägung. Und deswegen hat es immer kollidiert. Der Markus guckt mich auch an, zwischen uns zwei auch immer wieder. Bis ich merke, also die wichtigsten Erkenntnisse waren nicht alles so wie ich. Und wenn die vier sich hier ergänzen, da gibt es ja nochmal zwei drin, so der eher Nähe-Mensch, der euch umarmt, wenn er da Gang raufkommt, und zwar 5 Minuten lang, weil ihr euch schon 2 Tage nämlich gesehen habt. Und wenn es dann so jemand ist, der eher Distanz liebt, der kommt dann künftig da oben zur Tür rein, weil er sagt, also von der da vorne lasse ich mich nicht mehr knuddeln. Das geht mir völlig konträr. Und ja, und dann sehen wir, wie das Thema Ergänzung aufgrund unserer Persönlichkeit und Begabung ein ganz praktisches Thema auch hier bei uns ist. Und manchmal sprechen wir da nicht drüber. Manchmal kommt dann jemand nicht mehr in die Gemeinde, weil ihn irgendjemand triggert. Und mich mit meinen eigenen Trigger zu befassen und meinem Selbstwert zu befassen, ist so essentiell, um Ergänzung wirklich leben zu können, ohne dass es knallt. Wisst ihr? Und ich fordere natürlich jemand anders raus, der ständig neue Ideen hat, zu sagen, du, also wenn du die heute nicht festlegst, dann kannst du dein Haus 2032 beziehen und nicht 2026, wenn ihr da Nachwuchs habt. Und jetzt kommt der Punkt. Ich bin immer noch am Lernen, aber es gelingt mir immer öfters, diesen Wechselmensch mit seinen vielen neuen Ideen wertzuschätzen, weil vielleicht ist ja tatsächlich nochmal eine Idee dabei, die tatsächlich nochmal besser ist. Und die kriegt man auch noch rein, ohne den Termin jetzt 5 Wochen verschieben zu müssen. Und der Max ist in der Zwischenzeit dankbar, dass er mich hat und sagt, ja, es ist gut, dass du mir Struktur gibst, dass du sagst, festlegen ist keine Schwäche und auch kein Weltzusammenbruch, wenn du jetzt mit einem Bauträger weitermachst. Es hat auch Vorteile da drin. Und kommt gleich zur Ehre. Ehre ist der Punkt, der hilft, dass wir Unterschiedlichkeit nicht mehr als Bedrohung wahrnehmen, sondern als eine gottgewollte Ergänzung. Und wie gesagt, das ist heute eigentlich fast ein Eheseminar heute Morgen, eine Ehepredigt. Ja? Weil das ist genau, wo es kollidiert zwischen zwei Partnern, wo die Unterschiedlichkeit manchmal Angst macht im Laufe der Jahre oder auf der Zeiger geht. Aber vielleicht könnt ihr das Bild mal mitnehmen vom Riemann. Wer mehr dazu wissen will, es gibt ja Tests und ICL-Kurse, man wollte eigentlich hier schon lange mal wieder einen machen. Bei ACI machen wir das auch. Es ist eine große, tolle Hilfe, um Ergänzung überhaupt leben zu können. Und ich glaube, das ist ein Reifeprozess auch für uns als Gemeinde, als Christen, dass wir mit unseren Ängsten und unseren Trigger anhand von unserer Persönlichkeit umzugehen lernen, um wirklich das andere nicht abzulehnen, sondern anzunehmen. Und das ist auch der Übergang zum nächsten Punkt, warum jetzt als zweites die Ehre kommt. Ehre ist für mich der Schlüssel, um Andersartigkeit im Leib Christi leben zu können. Und manchmal gelingt uns das nicht immer, aber Paulus ermutigt uns. Und ich habe den Korinther 12, nochmal mit dabei. Und er schreibt hier ein paar Verse weiter wie vorhin. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so zugefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Also was Paulus hier schreibt ist, wenn Ehre euer Grundwert ist, vor allem den Menschen über, die vielleicht gerade benachteiligt sind, die gerade eine schwierige Zeit mal hat. Marita, das ist wirklich, wir ehren dich heute Morgen für deine Offenheit an der Stelle. Wenn wir das ehren, was der andere in sich trägt und ich nicht habe, dann ist es möglich, was Paulus schreibt, dass wir füreinander sorgen und uns nicht miteinander zerfleischen. Und was sie hier aussagt ist, auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande. Warum gibt es eine Spaltung im Leib? Warum erleben wir das immer wieder, dass Gemeinden sich spalten, zerbrechen? Wir haben es ja auch erlebt, wisst ihr, im Streit geht auch bei Christen ganz häufig die Wertschätzung und Ehre verloren. Da zofft man sich schlimmer manchmal wie in der Welt, weil man sich besser kennt, näher kennt und man dem anderen seine Schwachstelle noch viel mehr unter die Nase reiben kann, wie wenn man sich im Sportverein so ganz oberflächlich mal auf eine halbe am Donnerstagabend noch im Training trifft. Deswegen knallt es in Gemeinden manchmal viel schlimmer, weil man sich zeitlang auch auf eine tiefere Ebene geöffnet hat. Und Paulus sagt, verliert nie, einander Ehre zu bringen. Wenn er das vergesst, dann ist Spaltung vorprogrammiert. Auch mit einer der Lessons learned aus den vielen Jahren. Aber wenn wir das hinkriegen, dann hat Spaltung gar keine Chance. Wenn er das hinkriegt, einander auch in der Ehe zu ehren für das, was der andere trägt und über die eigene Schwachstelle nachzudenken, dann hat Spaltung auch in der Ehe gar keine Chance. Und das ist so ein hohes Wert, dass man gestern Abend dachte, ich muss mich wieder selber mit mir beschäftigen, mit meiner Beziehung, meiner Frau. Ehre ich sie wirklich? Oder finde ich sie nur dann sympathisch, wenn sie das kocht, was ich sowieso gern mag? Ja? Was ist, wenn sie wieder Shopper war und ich wusste von nichts? Ehre ich sie dann auch noch? Oder bin ich dann der Patriarch daheim, der dann schon mit einem Bankauszug wartet und sagt, was war denn das wieder? Ich spreche nur fiktive Dinge, die... Okay, Sarah. Also ich spreche hier vorne immer so Sachen, die da nicht stehen, die aus dem ehrlichen Leben raus sind. Aber wirklich, das wäre der zweite Punkt, ist mir so wichtig. Lass uns nie aufhören, einander zu ehren. Für das, was der andere trägt. Und wenn wir das tun, dann können wir auch über die blinde Flecke des anderen reden. Und das brauchen beide. Das kann man zeitlang durchhalten, wenn das nur einer tut. Vielleicht verändert auch der andere dann sich, wenn er nicht mehr in dem System gefangen ist. Aber meine Bitte heute Morgen ist, lass uns einander das immer wieder sagen und ehren einander. Und Petrus nimmt das Thema auch nochmal auf. Und er dehnt es sogar richtig aus in seinem ersten Brief. Er sagt, ehrt jeder Mann. Also, und auch natürlich jede Frau. Habt die Brüder und Schwestern lieb. Fürchtet Gott und ehrt den König. So der Luther. Der neue Genfer steht, begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister. Habt Ehrfurcht vor Gott und achtet den Kaiser. Und dann wird das Thema Ehre um eine Stufe ausgedehnt beim Petrus. Jetzt kriegt man das vielleicht hin, dass man in unserer Ehe den Partner ehren, lieben, unsere Kinder hier in der Gemeinde, wir finden uns alles so lieb, alles so toll. Wir haben ja fast keine Probleme miteinander. Aber den Kaiser, also den Kanzler, ja, jeder Mann, und habt ihr Dennis Hilk, ich mag den ja, der hat es nachgeschaut für mich bei ihrer Predigt. Also jeder Mann heißt wirklich, also jeder. Also das ist nicht irgendwie nur die, die du magst oder so, sondern jeder heißt in der Bibel wirklich auch jeder. Und ich weiß nicht, aber dieses Belong, Behave, Believe, kennt ihr so drum und dran, ne? Bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob mir Menschen Ehre würde, die hier die Treppe hochkommen, die jetzt nicht so nach unserem Geschmack sind. Und deswegen ist mir der Vers so wichtig heute Morgen. Lass uns im Herzen auch die Menschen ehren, die nicht unbedingt uns sympathisch sind. Und wisst ihr, es gibt einen Unterschied zwischen Ehre und Sympathie. Und wir verwechseln das manchmal. Ja. Wenn jemand gleich denkt wie ich, vielleicht den gleichen Fußballverein mag, die gleiche Interesse hat, es fällt mir leicht, ihn zu ehren. Mit ihm übereinzustimmen. Aber das hat mit Ehre nichts zu tun. Das ist Sympathie, weil jemand anders die gleiche Interesse hat wie ich. Da ehre ich höchstens meine Anteile im anderen. Aber Ehre beginnt da, wo man eben aufgrund vielleicht unserer Persönlichkeit auch unterschiedliche Ansichten eben nicht übereinstimmt. gerade Diskussionen im Leitungsteam, ohne das auszudehnen, verschiedene Endzeitrichtungen, die es so gibt. Wie gehen wir denn da damit um? Ist die Entrückung jetzt vor der Trübsal oder nach der Trübsalzeit? Wann kommt Jesus wieder? Da gibt es unterschiedliche theologische, ich habe daheim so ein fettes Buch über Dogmen. Kann jemand, wenn er zu Jesus gefunden hat, wieder verloren gehen? Kann er selber wieder Jesus verneinen und ist es dann die Sünde gegen den Heiligen Geist? Du findest ein Dogma-Buch, 3, 4 Dogmatiker, die das glauben und 3, 4 Dogmatiker, die das verneinen. Und die haben alle die gleiche Bibel. Wie gehen wir damit um? Ehren wir einander, dass der andere vielleicht eine andere Auslegung hat oder Interpretation und kommen damit gut ins Gespräch oder zerfetzen wir uns? Ich möchte uns echt ermutigen, dass wir einander wertschätzen und ehren als Gemeinde. Und wenn jemand kommt, der vielleicht nicht so nach unserem Geschmack ist, das einfach ihn zu ehren, weil er ein Geschöpf Gottes ist, die Grundvoraussetzung für jeden Menschen ist. Und Gott sagt, dass er jeden liebt, die Grundlage dessen ist, dass wir Achtung und Ehre jedem erweisen. Fällt mir brutal schwer. Deswegen ist das für mich heute Morgen selber eine Botschaft. Genau, also das mal zur Ehre und dann die Zielgerade. Wenn uns das gelingt, dann glaube ich, ist Einheit eine Folge davon. Und Einheit ist nicht Gleichmacherei. Ja, viele Ideologien haben das versucht, Kommunismus, Nationalsozialismus, egal wo, man schellt alles gleich, nur das Denken ist erlaubt und dann sind wir alle gleich unterwegs. Das ist aber keine Einheit, das ist Gleichmacherei. Einheit ist, trotz aller Unterschiedlichkeit, die Gemeinsamkeit zu suchen. Und das schließt Ergänzung und Ehre mit ein. Und ich glaube schon, wir brauchen in der offenen Tür ein paar grundsätzliche Übereinstimmungen von Werte und Prinzipien. Wenn es da so unterschiedliche Dinge gibt, dann ist es auch schwierig, vielleicht eine Gemeindefamilie zu leben. Wenn wir jetzt total unterschiedliche Ansichten hätten über verschiedene wichtige Grundpfeiler von unserem Glauben. Also wenn jetzt jemand kommen würde und sagt, also das mit Ostern und dieser Kreuzigung und dieser Auferstehung, also das hat Gott nur sinnbildlich gemeint. Das ist nicht wirklich passiert. Das haben die Jünger dann erfunden, dass Jesus auferstanden ist, um dieser Liebe Gottes nochmal einen Ausdruck zu geben. Und das ist jetzt nichts Erfundenes, das ist Wirklichkeit, das wird gelehrt an Universitäten. Alles Übernatürliche wird zum Teil aus der Bibel ausgegrenzt. Wenn man denen Grundwerte, dass das Reich Gottes ein Übernatürliches ist, dass Jesus, der ins Fleisch gekommen ist, Sohn Gottes ist, der wieder auferstanden ist, wenn man das Paradigma einer Jungfrauengeburt durch den Heiligen Geist hier nicht gemeinsam übereinstimmen, dann sind die Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens irgendwie in Frage gestellt. Darauf lässt sich keine Gemeinde bauen und auch keine Gemeindefamilie. Ja. Ob wir jetzt im Gottesdienst in Sprache singen müssen oder nicht, ob das jeder Christ sollte oder nicht, das sind so, ich sage jetzt mal, heilsunwichtige Dinge. Ja. Da können wir völlig unterschiedlicher Ansicht hier sein und halten die Spannung auch aus. Aber gewisse Grundübereinstimmungen, da bin ich auch froh drum, die haben wir hier miteinander. Einheit ist dann, wenn die Andersartigkeit des anderen mich nicht fürchten lässt, sondern ich die Ergänzung wertschätze. Und wenn ein Reich in sich nicht eins ist, und das war für mich hochinteressant, dass das schon mal Brachke, das hat mich wieder neu so ins Nachdenken gebracht, wie Jesus die Dinge wirklich sieht. Das war, als er ein paar Dämonen ausgetrieben hat, Menschen frei wurde, sie hinterher wieder ein normales Leben führte, sie zurückgeführt wurde in die Gesellschaft, wo sie nicht mehr drin waren. Dann haben die Pharisäer aus Neid, weil sie haben Jesus nicht als Ergänzung wahrgenommen. Die haben die Hose voll gehabt, dass mit Jesus was völlig Neues kommt, das sie in Frage stellen. Und das war auch so. Dann haben sie begonnen, ihn schlecht zu machen, ihn mit Frage zu kontrollieren, zu verleumden. Das hat er zu seinem Tod geführt. Und dann gab die Situation folgendes her. Jesus kannte aber ihre Gedanken. Das fasziniert mich schon mal wieder. Alle Leute, darüber können heute Morgen mal, wow, Jesus erkannte ihre Gedanken. Der hat gewusst, was ist dort los. Und dann sprach er, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich uneins ist, wird nicht bestehen. Und wenn nun der Satan den Satan austreibt, das haben sie ihm vorgeworfen, Jesus, du treibst ja die Kraft mit dem Belzebub aus, dann sagt er, wenn das Reich uneins ist, wie kann dann das Reich vom Satan bestehen? Und später sagt er dann, aber ich bin gekommen, um mit meinem Finger die Dämonen auszutreiben und den Satan das Fürchten zu lehren. Ein Reich, eine Gemeinde, eine Ehe, die in sich uneins ist, kann nicht bestehen. Wir kommen nicht in unsere volle Entfaltung, wenn Einheit nicht ein Kennzeichen und ein Wert ist, den wir immer wieder neu suchen müssen. Ja? Und eine Frage ist wirklich eine ganz einfache Frage. Welches Ziel hast du in deinen Beziehungen? Mal bei deiner Ehe angefangen, mit deinen Kindern. Das heißt, Peter, welches Ziel? Und ich möchte euch heute Morgen zwei einfache Antworten anbieten. Kommt von Danny Silk. Ist dein Ziel Nähe, Beziehung und Einheit? Oder ist dein Ziel sichere Distanz? So, verheiratete Singles, wir kennen uns, wir gehen miteinander um, aber mehr lasse ich auch nicht zu. So an meine hintere Seite zu gucken, nee, das mache ich nicht. Und mein Ehepartner braucht auch nicht alles so wissen, ich reflektiere das auch lieber gar nicht, oh komm, lass uns doch so weitermachen, wie es ist. Dann entsteht keine Einheit. Und ich weiß, es kostet alles, sich mit seiner Schattenseite zu beschäftigen. Ich weiß, es kostet alles, aber Einheit ist so ein wichtiges Gut. Und ich möchte uns ermutigen heute Morgen, ist unser Ziel, auch hier in der offenen Tür, Nähe und Beziehung und Einheit. Und wir reden über die Dinge, die im Verborgenen sind. Oder ist es, trefft uns Sonntagmorgens, ist ja schön, dass ihr alle da seid. Über den Rest von unserem Leben sprechen wir nicht. Oder trauen wir uns mit Marita zu sagen, da ist gerade was richtig kacke und es muss ins Licht. Was ist unser Ziel? Und welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Und Jesus wusste, und damit komme ich zum Abschluss, dass es so wesentlich ist, dass sein Reich in sich eins ist. Und für mich ist ein Wunder, wie trotz der Kirchengeschichte über 2000 Jahre weg das Reich Gottes nicht zerbrochen ist. Trotz aller Kämpfe in der Kirche, trotz aller Machtspiele und allem, was da mit drin war. Und Jesus war das so wichtig, dass er ein Gebet gesprochen hat, wo in Johannes 17 ein ganzes Kapitel dafür verwendet wird. Und da betet Jesus, ich bete aber nicht für sie, also für seine 12 Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Gehören mir mit dazu. Also beruhigt mich, ich habe Jesus gestern Abend auch gesagt, danke, dass du heute noch betest für uns, dass das Gebet hoffentlich nie aufhört. Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Was für ein Schachtelsatz. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Also, dass wir alle eins sind. Und jetzt spricht Jesus über die Qualität der Einheit. Nämlich die Einheit, sie in uns, also wir sind eins mit Jesus, mit dem Vater, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Also Jesus spricht aus, dass die Qualität unserer Einheit die gleiche Qualität haben kann und soll, wie die Qualität zwischen ihm und dem Vater. Und das sprengt mein Denken. Aber wenn Jesus das nicht aussprechen würde, dann hätte er es nicht ernst gemeint. Und er spricht es aus und es ist ernst gemeint. Ich glaube daran, dass wenn wir mit diesem Herz der Ehre, mit diesem Ziel der Einheit und über die Dinge zu sprechen, wo die Distanz zwischen uns gekommen ist, ich glaube, dass durch seinen Geist, da ist das Band der Liebe zwischen uns, dass diese Einheit möglich ist, dass wir Himmel auf Erden hier erleben würden, weil Jesus selber dafür betet. Und wenn er dafür betet, dann ist gut, wir glauben dran, weil sonst betet Jesus quasi umsonst. Das wollen wir nicht antun, oder? Die Kultur der Ergänzung, der Ehre und der Einheit. Ich spreche nur ein Gebet, Bernd, ihr dürft dann schon nach vorne kommen als Lobpreisteam. Ich möchte echt dafür beten, Leute, dass es bei uns nicht eine fromme Floskel ist, weder hier in der Gemeinde noch bei euch in eure Ehen, in meiner Ehe, in den Familien, in die Gemeindeteams, wo wir unterwegs sind, da kracht und schabbert es manchmal, wenn wir so unterschiedlich sind, sondern dass wirklich Einheit entsteht, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du heute Morgen betest für uns. Dieses hohe priesterliche Gebet. Dass du heute Morgen betest, dass wir untereinander eins sind so wie du mit dem Vater eins warst. Dass wenn wir mit dir verbunden sind, Jesus, und die Liebe des Vaters in unsere Herzen ausgegossen ist und wir auf dem Erlösungswerk von dir, Jesus, stehen, dass die gleiche Einheit möglich ist wie zwischen dir und dem Vater. Dass durch deine Vergebung nichts Trennendes mehr da ist. Dass durch deine Heilung jede Verletzung getröstet und wiederhergestellt wird. Dass durch Transparenz nichts mehr verborgen bleiben muss. Und dann sagst du, Jesus, wenn das geschieht, dann wird die Welt glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Und das ist unser tiefster Wunsch. Und Vater, ich bete, dass du uns hilfst heute Morgen, im Anderen wirklich all das zu sehen, was du in ihn reingelegt hast. Dass du all das in ihm ehrst und dass wir das mit ehren, Jesus. Dass uns die Andersartigkeit des Anderen keine Angst mehr macht, sondern dass du uns hilfst, zu sehen, wir brauchen Ergänzung. Und vielleicht kannst du mal eine Minute Zeit nehmen und reflektieren und innerlich spüren, wo lehne ich eigentlich Ergänzung ab? Wo habe ich den anderen schon abgelehnt? Und wo ist vielleicht gut heute Morgen? Sagen, Papa, vergib mir. Vergib mir, dass ich aus meinem Minderwert raus mich verglichen habe. Dass ich auf niemand mehr angewiesen sein wollte, weil das so ein ungutes Gefühl in mir ist. Dafür, dass du uns in dieser Vielfalt erschaffen hast. Dass du uns in unserer Andersartigkeit erschaffen hast. Dass jeder eine einzigartige Begabung und Persönlichkeit hat, die es nie mehr so auf dieser Welt gibt. Dass jeder von uns unique ist, dass jeder von uns so einzigartig ist. Und dass, wenn wir alle zusammen verbunden sind, ein riesengroßes Puzzle entsteht, wo du sichtbar wirst, Jesus. Und mit diesem Bild möchte ich uns heute Morgen segnen, dass dann am Puzzle im Reich Gottes hängt von der offenen Tür, wo die einzelnen Puzzleteile miteinander verbunden sind und auf dem Bild wirklich Jesus sichtbar wird. Und da darf kein Puzzleteil fehlen, Vater. Dir ist es so auf dem Herzen, dass jeder mit dem, was er trägt, sichtbar wird. Und ich danke dir, Papa, dass du uns Vergebung und Buße und Bekennen als was gegeben hast, das hilft, Einheit wiederherzustellen. Und ich bete heute Morgen, Papa, wo es in Ehen, Vater, in Familien knarzt und knarzt, Vater, dass Vergebung und aufeinander zugehen wieder stattfindet. Dass wo man hier, Vater, in der offenen Tür spürt, der knarzt gerade, da ehre ich den anderen nicht mehr, sondern ich verachte ihn vielleicht, dass du ein aufeinander zugehen schenkst und sagst, vergib mir. Und ich danke dir, Papa, dass es so attraktiv sein wird, diese Kultur deines Reiches, dass Menschen sich so angezogen fühlen und sie spüren, danach habe ich mich mein Leben lang gesehnt. Und unser Ziel ist es, dass du sichtbar wirst, dass wir dich widerspiegeln in dieser Welt, dass wir dich widerspiegeln und da ist deine Herrlichkeit, Vater, wirklich spürbar und sichtbar unter uns.